ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, die immer lacht. Und nur sie weiß, es ist nicht, wie es scheint. Oh, sie weint, oh, sie weint, sie weint.
Diesen Song hat Kerstin für ihre beste Freundin geschrieben, die immer gelacht hat, obwohl es ihr im Leben gar nicht so gut ging. Und durch einen Zufall, durch eine Begegnung, landete dieser Song dann im Internet und hat heute 200 Millionen Klicks. Ich wiederhole, 200 Millionen Klicks. Und ich würde sagen, heute ist Kerstin Ott die immer lacht. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, meinte damals Kerstin Ott wirklich ihre Freundin oder hat sie vielleicht ein Lied über sich selbst geschrieben, weil ihre Geschichte hat mich zutiefst berührt und wir haben hier im Podcast über ihr Leben gesprochen. Mein Name ist Oliver Polak, ich bin Stand-Up-Comedian und Autor. Ihr hört Polaks Schlagertalk heute mit Kerstin Ott. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist.
Hi Olli.
Kerstin, meine erste Frage, was ist Schlager?
In erster Linie deutschsprachige Musik, würde ich sagen. Punkt.
Wo bist du geboren und wer sind deine Eltern?
Ich bin in Berlin geboren, vor ziemlich genau 42 Jahren. Und mein Vater ist leider schon verstorben, aber meine Mama, die wohnt hier auch im Osten von Berlin. Also ich war, bis ich 6 Jahre alt war, in Berlin. Ja. Meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen und ich bin dann in eine Pflegefamilie nach Norddeutschland gekommen.
Wenn ich fragen darf, warum, also wenn die Eltern sich scheiden, bleibt man ja eigentlich bei Mama oder Papa.
Ja, bei mir hat es damals familiäre Probleme gegeben. Meine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen für eine gewisse Zeit und ja, irgendwo mussten ja die Kinder hin und deswegen bin ich in einer Pflegefamilie untergebracht worden. Dann bin ich vom richtig so ein Großstadtheim, halt in eine Pflegefamilie nach Norddeutschland verschifft worden.
Wie alt warst du, als es anfing? 3 Jahre?
Ungefähr. Hundertprozentig genau weiß ich das nicht mehr. Also,
aber das ist ja schrecklich, oder nicht?
Ja, also ich glaube, das ist schon suboptimal, als Kind in eine Pflegeeinrichtung zu kommen oder in ein Heim. Das ist, glaube ich, für niemanden schön. Es war eigentlich eher wie ein Aufbewahrungslager. Aber grundsätzlich ist es so, dass mein weiteres Leben dann ja positiv verlaufen ist und ich auch Glück gehabt habe, dass ich dann irgendwann tolle Pflegeeltern bekommen habe, bei denen es auch gut gelaufen ist.
Kann man sich das vorstellen? Ich will das nicht vergleichen, aber weil du ja gerade auch eben das sehr nüchtern beschreibst, wie ein Tierheim, wo einfach jeder so sein Zimmer hat und man kriegt sein Essen und dies und das, aber auch nicht viel mehr.
Ja, also damals waren die Zeiten auch noch anders, ne? Also wir hatten da auch nicht jeder ein einzelnes Zimmer hier in Berlin. Das waren wirklich 10 Bettzimmer, so aus Metallbetten, wie man sich das aus alten Filmen noch vorststellt, die so übereinander gestapelt waren.
Kenn ich, war auf dem Internat.
Ja, genau. Also ich glaube, man kann sich das so ein bisschen auch wie ein Internat vorstellen. Die haben natürlich geguckt, dass du vernünftig angezogen bist und dass du gesundheitlich nichts hast, was dir fehlt, dass du zur Schule gehst oder halt in den Kindergarten.
Aber auch nicht viel mehr.
Aber auch nicht viel mehr, genau.
Wer hat dir denn in irgendeiner Form Liebe gegeben?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich schon immer so ein Talent hatte, mir die Liebe zu holen von Menschen, die gerade da waren. Also,
wer war das damals so in dem Heim?
Einzelne Menschen kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ja, aber es waren dann so einzelne Menschen, zu denen du dich irgendwie einen Draht hattest, hingezogen fühltest.
Meine Klassenlehrerin, weiß ich damals, die mochte ich sehr und die mochte mich auch sehr und ja, die war ja auch diejenige, die das alles damals angeleiert hat. Zu der hatte ich ein gutes Verhältnis. Und
damals angeleiert hat? Was?
Ja, dass in der Familie was nicht stimmt. Und da wurde dann ja auch ganz schnell bekannt, dass meine Mama ja einfach ins Krankenhaus muss und dass sie das alleine nicht mehr bewältigen kann. Und die Lehrerin war da sehr unterstützend und hat da halt geholfen.
Und dann bist du in eine Pflegefamilie gekommen, ne? Und genau. Das in Norddeutschland.
Also das war auch wirklich vom Regen in die Traufe so ein bisschen, weil auf einmal war Landleben angesagt. Ja. Ich kam ja auch hier aus Berlin, aus der Großstadt und war das alles überhaupt nicht gewohnt. Ja. Und die Pflegefamilie, wo ich damals hinverfrachtet worden bin, die waren halt sehr...
Das hört sich aber auch nicht schön an. Ja, ich spüre schon was, da kommt was, wenn der Satz anfängt, eine Pflegefamilie, in die ich hinverfrachtet wurde.
Ja, ich kann das leider auch nicht anders betiteln, weil das war auch wieder wie so eine Kasernierung eher.
Also so hart, kühl, lieblos oder was meinst du damit?
Genau, also es war so, dass wir zum Beispiel T-Shirts immer in einer gewissen Größe im Schrank zusammengefaltet liegen haben mussten. Auf dem Fußboden durfte kein Lego-Stein liegen. Die haben selber auch zwei Kinder gehabt. Und ich glaube auch, dass die untereinander gar nicht so liebevoll miteinander waren. Also es ist jetzt nicht nur, dass die uns nicht cool fanden. Ich glaube, dass die generell recht lieblos unterwegs gewesen sind.
Also ich kann dir nur sagen, das ist mir auch immer aufgefallen, dass dieses Liebevolle grundsätzlich auch zwischen so Eltern und Kindern, ich weiß nicht, ob du das manchmal erlebt hast, ich kenne Kinder, die nennen ihre Eltern nicht Mama oder Papa, sondern die nennen die beim Vornamen, so Gerd und Annika, wo ich denke, ey, sag mal, habt ihr Lack gesoffen? Weil ja. Ich finde, das Wort Mama, sagen wir mal, ist ja wie eine Umarmung, das Wort alleine. Ja. Und ich habe das auch nie verstanden, auch wenn die sich begrüßt haben, oft, ne, so in Norddeutschland, nie eine Umarmung oder mal Emotionen.
Ja, kühl, ganz schrecklich.
Aber auch dieses am Tisch sitzen, ne, das war immer sehr, sehr steif alles. Ich kenne das als Kind auch, wenn ich bei anderen Freunden oder so war, dass das alles doch, also es ist, glaube ich, sehr, ja, das war da sehr, also in Norddeutschland, wo ich auch aufwuchs, CDU, keine Entnazifizierung, alles doch sehr konservativ.
Das hat
und
damals
so.
Schon geklappt. Das ist immer noch gut. Ja, war nicht schön auf jeden Fall. Ich habe heute Gott sei Dank keinen, wie soll ich sagen, dass ich da nicht drüber hinweggekommen bin. Es gibt ja auch wirklich Menschen, die da nicht drüber hinwegkommen und auch an sowas zerbrechen. Das habe ich Gott sei Dank nicht, weil ich da auch viel gearbeitet habe und versucht habe, irgendwie meinen Weg zu finden.
Deine eigene Welt quasi für dich.
Genau, und ich wusste damals auch schon, was ich in meinem späteren Erwachsenenleben überhaupt nicht so handhaben möchte und dass ich auf jeden Fall auch Liebe in meinem Leben möchte. Das ist, glaube ich, sehr erstrebenswert.
Was mir auffiel in den Sachen, die ich gelesen hatte, an einem der ersten Schultage bist du, glaube ich, hat sich in einen falschen Bus gesetzt und am zweiten hast du jemandem aus dem Maul gehauen.
Ja.
Vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen. Fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch erstmal.
Am ersten Schultag war das so, dass ich ja tatsächlich in den falschen Bus gestiegen bin.
Ich hoffe, es war nicht der Busfahrer.
Nee, den mochte ich sehr gerne. Ja, ich bin auf jeden Fall mitten in Hademarschen ausgestiegen, weil ich gewusst habe, okay, hier bin ich nicht beim ersten Mal lang gefahren. Da war ein Friseur um die Ecke und da bin ich dann reingegangen und habe die gefragt, wo ich hin muss. Und der Friseur, der war jahrelang dann mein Friseur, der hat mich nach Hause gefahren. So, das war mein erster Schultag, also mein erstes Mal Busfahren.
Hast du Ärger bekommen zu Hause?
Weiß ich nicht mehr. Am zweiten Tag habe ich Ärger bekommen. Da hat irgendjemand blöder Ossi zu mir gesagt. Und ich
Warte mal, aber du bist...
Nee, ich komme nicht aus Ostberlin, aber es war halt...
Für das geografische Verständnis, was sie da hatten, warst
genau,
du aus Ostdeutschland.
Der Bengel, der dann auch immer in der Klasse war, der hat dann irgendwie blöder Ossi zu mir gesagt und dem habe ich direkt einen auf die Nase gehauen und der hat geblutet wie verrückt. Ich anscheinend gut getroffen.
Dann hast du erstmal Christa Burke Lady in Red angemacht.
Lady in Red. Ja, nee, und ja, da hatte ich das erste Mal dann auch gleich Ärger mit meinem Klassenlehrer und wurde dann auch nach Hause geschickt und dann gab es auch Ärger, aber das habe ich mir bis heute beibehalten, wenn ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe oder weiß, das war richtig, was ich gemacht habe, dann entschuldige ich mich auch nicht. Und das war im Nachhinein dann das Problem, weil ich sollte mich entschuldigen und habe es einfach nicht gemacht. Ja.
Finde ich absolut richtig.
Ich auch.
Hast du denn als Kind dann öfter Konflikte auch mit Gewalt weiterhin gelöst?
Ja, wie soll ich sagen? Ich habe selber
das... Um dir vielleicht auch so Respekt zu holen und so.
Ja, also wenn es mir... an den Kragen gehen sollte, weil ich irgendwie ja auch immer aufgefallen bin, dann habe ich schon gewusst, mich zu verteidigen. Ich habe jetzt nie so Kloppereien oder sowas angezettelt, das eher nicht, weil ich da ja auch gar kein Interesse dran hatte. Aber wenn sich da irgendwie sowas aufgebaut hat, so mobbingmäßig oder so, da habe ich schon gewusst, wie ich mich verteidige. Und da hatte ich auch echt immer Ruhe eigentlich. Ich habe mir immer gleich erstmal den Größten geschnappt und ich wusste, wenn ich den knack, dann trauen sich die anderen nicht. So.
Es ist auch so, du hast dir selber Spielzeug besorgt, weil du zu Hause kein Spielzeug bekommen hast. Lego, glaube ich, ne?
Genau, also wie gesagt, das ist halt eins von diesen Talenten, wo ich am Anfang drüber gesprochen habe. Wenn mir was gefehlt hat, habe ich mir das irgendwie besorgt.
Ich mag, wie du Klauen als Talent mir gut, verkaufst. Aber nein, aber ich fühle dich total. Also ich fühle dich total.
Ich habe mich halt selber versorgt. Ja. So, und damals in dem Alter war halt Lego überlebenswichtig, habe ich gedacht, das brauche ich. Und habe meinen Schulranzen vor Wandmarker. Das war so ein für mich relativ großer Laden, Einkaufsladen, wo es halt alles gab, auch Spielsachen und Töpfe und keine Ahnung. Und ich habe meine ganzen Schulsachen vor Wandmarker ausgepackt, damit mein Ranzen schön frei ist. Und habe die ganzen Lego-Packungen im Laden ausgepackt, damit mehr in meinen Ranzen reinpasst.
Und die zu Hause haben es nicht gemerkt?
Ja, erstmal nicht. Ich habe es dann übertrieben, weil das hat natürlich gut funktioniert. Mein ganzer Ranzen war voll. Ja. Und irgendwann war es dann auffällig, dass ich plötzlich so viel Lego besitze. Ich habe mir dann einfallen lassen, dass ich mir das bei einer Schulkameradin ausgeborgt habe, aber die haben dann leider da angerufen und dann war klar so, nee.
Was haben die da mit dir gemacht?
Ja, erstmal musste ich zu Wandmacher gehen mit meinem ganzen Lego-Kram, den ich geklaut habe. Das wurde alles konfisziert und ich musste mich entschuldigen. Und danach hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, für 100 Jahre Hausarrest. Die hatten ja damals selber auch zwei Kinder und gerade so um die Weihnachtszeit rum, dann saßen wir immer mit deren eigentlicher Familie da unterm Weihnachtsbaum und wir haben dann halt die 30 Euro oder 30 Mark vom Jugendamt Weihnachtsgeschenke bekommen und die wurden halt überhäuft mit Geschenken, das natürlich ein totales Ungleichgewicht ist, braucht man nicht drüber sprechen, Kinder checken den Unterschied, ob man da ein riesen Raumschiff Lego-Dings bekommt und du kriegst eine rote Plastiktröte, das ist uncool, wirklich.
So. Aber, sorry, wenn ich so ehrlich bin, mich macht das total traurig, weil eben, jetzt reden wir als Erwachsene, aber als Kind ist das ja etwas, ne, wo du einfach, das ist ja auch eine Form von Zurückweisung, ne, nicht Anerkennung, auch indirekt, ne, weil du
gehörst
dich ja fragst,
nicht dazu, ja.
Ja.
Ja, ich meine, heute weiß ich auch, dass alles, was da stattgefunden hat, einfach klar war, zu dieser Familie gehörst du nicht. So.
Und die haben, glaube ich, auch zu dir gesagt, du sollst dich mehr verhalten wie ein Junge.
Nee, ich soll mich mehr verhalten wie ein Mädchen. Ich musste ja ich musste ja auch so rosa Klamotten anziehen und lange Haare mir wachsen lassen. Ich habe das so gehasst.
Ich mag, wie abwertend du das jetzt auch allein nochmal sagst.
Ich hasse es auch bis heute, weil ich glaube.
Und warum haben sie das gesagt?
Jungs waren blau und Mädchen waren rosa. Das war damals einfach so. Und auf dem Land ist das, glaube ich, vom zeitlichen Ablauf noch alles viel langsamer, bis das mal in Gang kommt, dass es auch okay ist, wenn ein Mädchen blau trägt. Ja, das war auf jeden Fall katastrophal, weil ich auch immer Klamotten anhaben musste, die mir nicht gefallen haben. Und da finde ich auch heute nichts Gutes dran und finde das auch ganz furchtbar, jemanden vorzuschreiben, was er anzuziehen hat.
Hattest du, als du da dann in dieser Familie warst, in irgendeiner Form Kontakt zu deiner Mama?
Ja, erstmal nicht.
Warum war das so?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Das waren einfach die Umstände. Da will ich auch gar nicht so tief drauf eingehen jetzt.
Okay.
Einfach auch, um ihr Privatleben zu schützen. Das Absolut. Ist mir wichtig. Wir hatten definitiv eine Zeit keinen Kontakt. Und irgendwann war das dann auch so, dass ich mich gefragt habe, warum ist das so? Und war auch beleidigt dann erstmal. Und ja, da kam die Pubertät. Da war das sowieso alles erstmal schwierig. Da fühlt man sich dann ja auch abgestoßen oder fühlt sich auch alleingelassen.
Wut, Traurigkeit.
Ja, alles, da kommt ja alles zusammen. Aber auch Liebe, die Liebe zur Mutter, die verlässt einen ja nicht. Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass man, dass dieses Band ja schon sehr, sehr stark ist.
Und es kann noch so viel Streit sein. Ich glaube, es gibt sowas wie, das kann man nicht wie ein Mantel einfach ausziehen. Ne? Nee. Das ist irgendwie so ein unsichtbares Band.
Ja, ich glaube, das begleitet einen auch ein Leben lang. Aber grundsätzlich weiß ich, dass es gut und richtig war. Und heute haben wir ja einen guten Kontakt. Ich war vor 2 Tagen gerade da und habe so Sachen gemacht, die Kinder machen mit ihren Eltern. Wie funktioniert das mit dem Fernseher? Ja, das weiß ich dann auch meistens nicht besser, aber
ich habe gar keinen mehr.
Echt nicht?
Nee. Aber ich denke mir manchmal, ich müsste einen haben, weil ich merke manchmal, ich denke zu viel nach, wenn ich in Hotelzimmern bin und vergesse auch, dass da überhaupt ein Fernseher ist, dass man den benutzen kann. Und ich habe jetzt mal die Erfahrung manchmal gemacht, wenn man einfach nur so einen Fernseher anmacht, ist das manchmal mega. Es bringt einen weg von sich selbst. Und da gab es irgendwie so einen Ponyhof, wo du als du so jung warst, hingegangen bist, ne?
Ja, das war so, dass die Pflegeeltern dann ja auch irgendwann mal Urlaub haben. Und wohin dann mit den Pflegekindern? Und dann hat sich das Jugendamt ausgedacht, dass sie dann verteilt werden. Also die, die nach Hause durften, die wurden nach Hause in Urlaub entlassen. Und die, die nicht nach Hause konnten, die mussten ja irgendwo hin. So, und ich bin dann ins 30 Kilometer entfernte Meldorf gekommen, auf diesem Ponyhof. Und habe mich total verliebt an Tag 1 schon direkt in diesen ganzen Hof, in die Menschen, die da gewohnt haben, die Tiere. Das fand ich alles so großartig. Und die Mutti Voss, das war auch eine Pflegemutter, die auch Kinder aufgenommen hat, die war einfach so liebevoll und grandios, dass ich da am liebsten sofort geblieben wäre.
Du warst so, hä? Das geht auch in freundlich?
Ja, total. Und die hat mich auch andauernd in den Arm genommen oder so kleine Sachen gemacht wie, oh, du hast einen Fussel in den Haaren, so, wenn du das nicht kennst.
Einfach so liebevoll.
Ja,
einfach.
Hat sie dir den Fussel aus den Haaren genommen oder hat mir auch meine erste Gitarre damals von ihrem privaten Geld gekauft. Das sind alles Sachen, die vergisst du natürlich nicht, ne? Die habe ich auch heute noch, die Gitarre.
Ach Quatsch.
Mhm. Und jetzt wird es richtig schmalzig. Auf der Gitarre habe ich auch die immer lacht gemacht.
Aber der Ponyhof ist irgendwann abgebrannt.
Ja. Das war eine ganz dunkle Phase, weil, also ich bin immer mit dem Fahrrad wirklich nach der Schule die 30 Kilometer hingefahren und musste abends dann auch pünktlich wieder zu Hause sein. Aber ich musste da unbedingt immer hin. Und irgendwann hat ein Brandstifter den ganzen Ponyhof leider abgebrannt, wo auch alle Pferde gestorben sind.
Ach Quatsch, Horror.
Ja, das war. Und ich, die Mutti Voss hat mir damals auch ein eigenes Pferd geschenkt. Das ist auch leider mit umgekommen.
Schrecklich.
Und ja, für meinen damaligen Erzieher war das so, ja, kannst du halt nichts machen. Also da war nichts mit Trösten oder so. Und dann,
ja, bei uns im Emsland, ja, der ist tot, ne?
Ja,
der,
Mensch.
Da müssen wir nicht machen, ne?
Da ist nur einer rausgekommen.
Da musst du die zusammenreißen.
Aber
ne?
Da geht auch immer schnell. Du, so eine Rauchvergiftung, bist du ganz schnell weg. Der hat nicht gelitten.
Ja, ja. Und, naja. Du denkst, ja gut, dass wir das auch noch geklärt haben, ne?
Ja, das ist halt auch so.
Und wie alt warst du da?
Boah, da war ich so 13, als sie den abgebrannt haben.
Und das war, glaube ich, auch die Zeit, wo du irgendwie in der Musikschule deine Lehrerin dich, glaube ich, irgendwie, was Musik angeht, gefördert hat, oder?
Ich war ja zweimal bei Rolf Zukowski.
Ja, eben darauf genau.
Und die Frau Schalke, die hat damals Musikunterricht.
Deine Musiklehrerin.
Genau. Und das war so eine ganz engagierte Lehrerin. Ja. Genauso wie man sie sich vorstellt, die dann auch alle Oktaven, ob sie die nun singen kann oder nicht, halt gesungen hat. Und wir haben dann fleißig mitgemacht. Und ihr ist aufgefallen, dass ich da ja ganz gut mitmache und auch Spaß daran habe und auch gut singen kann. Und ihr habt mich dann gefragt, ob ich mitmachen möchte bei Rolf Zukowski für einen Abend.
Aber das muss doch für dich wow gewesen sein, weil ich erinnere mich als Kind, ey, Rolf Zukowski war bei uns in der Schule, ich wollte da unbedingt hin. Das war ja so, als Kind war das the man. Ne? So,
und der wirklich, Mann, der
stand. Und ey, an dem Tag, wo er da war, musste ich zum Bar Mitzvah Vorbereitungsunterricht mit meiner Mutter nach Osnabrück. Also,
oh, wie gemein.
Da wurde selbst ich als Jude zum Antisemiten. Also, dass ich nicht zu Rolf Zukowski gehen durfte, das war wirklich. Das ist, und dann hast du echt mit dem, durftest du singen oder was?
Ja, der hatte ja immer diesen Kinderchor, ja, so, der dann auch
in
gewechselt
der Weihnachtsbäckerei.
Hat. Genau, und wir haben dann da diese verschiedenen Lieder für einen Abend gesungen. Und ich hatte das Glück und durfte jedes Mal einen eigenen Song, den er mir vorgeschlagen hat. Also einmal war das Hallo Welt. Den habe ich gesungen und ich schaff das schon, ich schaff das schon. Und den Song, da war ich auf jeden Fall mega stolz, weiß ich noch. Da war ich auch noch rampensaumäßig unterwegs. Das fand ich total cool. Und wenn man heute.
Konntest du denn so gut singen, als du schon, als du ein Kind warst, dass sie gesagt hat, hey, die schicken wir quasi zum Grand Prix, so die Lehrerin.
Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass die gehört haben, ob man Töne trifft oder nicht. Es war jetzt auch nicht. Also ich glaube, mega ausgefeilt alles, aber Gefühl war da und hat gereicht, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Und dann nach der Schule?
Nach der Schule bin ich direkt in die Lehre gegangen. Also es war so, dass wir auch ein Schulpraktikum gemacht haben und ich habe mein Praktikum im Dorf in Hademarschen gemacht beim Maler, bei einer Malerfirma. Das hat mir einmal gut gefallen, aber der hat auch gesagt, wenn du dich bei mir bewirbst, dann nehme ich dich. Deswegen bin ich Malerin geworden. Ich wollte aber immer zur Polizei. Ich bin jahrelang, habe ich mich bei der Polizei beworben.
Du dachtest dir, das Aufwachsen war mir nicht streng genug. Ich brauche da noch Leute, die noch strenger zu mir sind.
Genau,
oder was?
Noch weil mehr
mir das
überhaupt
nicht gewesen. Das ist ja eine richtig gute Idee von
voll,
dem. Also
voll
da
geil.
Muss ich ehrlich mal zu dir sagen, also ich bin ja bei allem mitgegangen. Aber wie, wenn du da aufgewachsen bist, so konform, ja? Wie kann das sein? Und du hast wirklich, also alles, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ist, du willst Freiheit, unabhängig sein, ja?
Aber ich wollte auch immer jemand sein.
Ja, aber was ist in dich gefallen, dass du sagst, oh Mensch, da gehe ich mal zur Polizei. Ich glaube, du wolltest jemand sein. Was heißt das? Was heißt das?
Also ich wollte sagen, dass ich Polizistin bin, weil ich gedacht habe, das hat auch gesellschaftlich einen hohen Stellenwert. Und ich wollte, dass jemand sagt, oh, die hat aber was aus sich gemacht. Das war damals wichtig für mich.
Du hattest das Gefühl, wenn du Malermeisterin bist, dass du das nicht bist?
Also erstmal muss ich das nochmal ein bisschen zurückspulen, weil der Polizeijob an sich war mir als solches auch nicht bewusst. Ich habe gedacht so, ich kann da wirklich helfen. So, damit fing das schon mal an. Ich bin richtig naiv an die ganze Sache rangegangen und habe gedacht, mit diesem Job mache ich auch was Gutes. So, und ich habe ein gutes Ansehen von außen und ich habe auch selber das Gefühl, dadurch, dass man ja auch so ein Auswahlverfahren da schaffen muss, ich habe was geschafft, ich habe was Großes vollbracht. Als ich dann nachher bei der Polizei war, nach 4 Monaten habe ich gekündigt.
Du warst 4 Monate da?
Ja, ich habe dann gekündigt.
Was ja krass ist, weil es ja autoritär ist, alles andere als...
Deswegen hat es ja auch nicht geklappt.
Ja.
Also ich habe dann nur alles, was ich nicht mag, Bürokram, viel schriftlich, das ganze volle Ballett, dann Kasernierung wirklich, weil du bist ja von der... Polizeischule bist du in einer Kaserne, sondern musst du morgens antreten, fehlt nur noch der hier und das war Katastrophe.
Albtraum.
Albtraum.
Also
und
wirklich, also sorry. Das hört sich
ein absoluter Albtraum und ich habe da auch erst gecheckt, dass das, was ich mache, sich viel mehr im Büro abspielt, als das, was ich mir vorgestellt habe. Vor der Polizei bin ich noch bei der Berufsfeuerwehr gewesen, weil die mich zuerst angenommen haben.
Okay.
So, und dann war ich bei der Berufsfeuerwehr und dachte, cool, das ist richtig toll. Dann hat mir die Polizei geschrieben, ich wurde angenommen, habe ich bei der Feuerwehr gekündigt, obwohl es mir da sehr gut gefallen hat. Und dann bin ich zur Polizei, weil das mein Traum gewesen ist, seit ich denken konnte. Und da habe ich nach 4 Monaten in den Sack gehauen und bin dann erstmal richtig abgerutscht, weil ich natürlich auch keine Wohnung mehr hatte.
Wie natürlich keine Wohnung mehr hatte.
Naja, ich bin ja von Heide bin ich dann direkt nach Eutin gezogen mit meiner damaligen Partnerin.
Ja.
Sie hat ihren Job in Heide aufgegeben, ist mit mir mitgezogen, hatte schon eine Aussicht auf einen Job in Eutin. Und es war ja eigentlich geplant, dass ein festes Einkommen, nämlich meins, ab jetzt ja jeden Monat kommt. Und wir haben nicht damit gerechnet, dass ich nach 4 Monaten da kündige. Das war ausgeschlossen damals in meinem Gedanken.
Eine Frage noch, weil du sagtest gerade Partnerin. Also das heißt, du warst mit einer Frau zusammen.
Genau.
Ich frage deswegen, weil ich es interessant finde, nochmal das Ländliche, weil ich kenne das. Ich bin auch auf dem Land groß geworden und ich hatte auch 1-2 Freunde, die homosexuell waren und die das traurigerweise, weil das ja eben so eine komische Zeit war damals, also wo alles anders war als heute, wobei teilweise ist es auf dem Land immer noch so, würde ich sagen, dass die das so versteckt haben, ne? Also so eben, dass Leute das nicht so wussten.
Das kam für mich nicht in Frage.
Aber wie alt warst du, als du wusstest, wenn ich fragen darf?
Ich wusste das sehr, sehr früh. Also okay. Da war ich, müsste ich so um die 10 Jahre alt gewesen sein.
Aber du hast kein Geheimnis draus gemacht?
Doch, da noch ja, weil ich auch von überall immer nur gehört habe, so, dass es krank ist. Eklig und ich kannte auch niemanden, der gleichgeschlechtlich geliebt hat. Ich habe damals das erstmal von mir selber auch verleugnet, weil ich gedacht habe, so, ich möchte nicht dazugehören zu denen, die angeblich krank sind. Also das war jetzt nicht mein Gedanke, aber ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Wie soll ich da dann ehrlich drüber sprechen?
Und mit wem vor allem? Weil du hast mir erklärt, wo du teilweise eben aufgewachsen bist. Dann
es
ist
war
das
einfach
ja
keine Möglichkeit, aber ich habe Fußball gespielt damals. Und da habe ich das erste Frauenpaar überhaupt in Live und Natura gesehen. Es ist auch nicht wie heute, dass man im Fernsehen viel darüber erfahren konnte. Das gab es einfach schlichtweg
nicht. Etwas, was nicht thematisiert wurde.
Genau. Und die haben das offen ausgelebt und wurden nicht angefeindet, wurden nicht ausgeschlossen. Und da habe ich mich mit denen unterhalten. Und ja, habe dann meine erste feste Freundin auch beim Fußball kennengelernt. Und meine damalige Erzieherin, die so lieb gewesen ist, die meinte, dass du auf Frauen stehst, das wusste ich schon vor 3-4 Jahren. Da hättest du auch früher, wir hätten auch früher sprechen können. Sie sagt, mach einfach dein Ding.
War es ein bisschen wie eine Befreiung?
Total. Ich fand das, also heute weiß ich auch noch, als ich in der Lehre war, da haben die Gesellen immer die Bildzeitung und haben sich immer auf die, über die Frau unterhalten, über die nackige Frau, die damals da immer noch war. Und ich wollte so gerne mitsprechen, aber ich musste ja immer meinen Mund halten. Und das sind all diese kleinen Sachen, die so wichtig waren, wo man halt immer sich zurückhalten musste, die ich dann ab jetzt einfach auch offen leben konnte. Und das war eine große Freiheit.
Schön. Warst du die erste, würde ich sagen, Schlagersängerin, die auch offen gesagt hat, ich bin queer? Gab es vorher, glaube ich, nicht, oder?
Boah, gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, aber auf Schlag fällt mir jetzt keine Schlagersängerin ein, die mit einer Frau zusammen ist, nee.
Man macht ja hier oder da manchmal auch seltsame Erfahrungen, man wird vielleicht manchmal komisch angeguckt. Hast du in irgendeiner Form, was dieses Thema war, gab es da irgendwas, wo du mal gesagt hast, das war ein bisschen seltsam?
Also ich habe das heute immer noch, dass wenn ich irgendwo auf eine Frauentoilette gehe, dass ältere Damen mich da gerne wegschicken wollen, weil sie denken, dass ich ein Mann bin. Aber früher fand ich das immer seltsam und heute finde ich das eher lustig.
Was bedeutet dir Freiheit?
Oh, Freiheit ist für mich das mit Gesundheit das größte Gut, was ich mir selber erhoffe und brauche. Weil wenn ich in Ketten gelegt bin, dann funktioniert bei mir gar nichts. Und ja, ohne Gesundheit kommst du natürlich auch nicht vom Fleck. Also Freiheit ist sehr, sehr wichtig, sonst kann ich nicht leben.
Nochmal zurück. Du warst dann obdachlos und irgendwann hast du dich dann wieder selber rausgeholt und hast dich selbstständig gemacht, ne?
Ja. Ich hatte ja damals auch mit Spielsucht zu kämpfen. Richtig, richtig extrem. War ja 7 Jahre lang spielsüchtig. Und
7 Jahre?
Ja, richtig.
Wie kann man das denn sein, wenn man nicht so viel Geld hat?
Naja, du kannst von allem süchtig sein, ohne viel Geld zu haben.
Also naja, aber du brauchst ja zum Spielen brauchst du ja Geld.
Für Heroin brauchst du auch Geld und auch nicht wenig. Also naja, das ist.
Aber wenn ich frage, wie hast du das, wo hast du das Geld genommen?
Ich habe ja trotzdem immer viel gearbeitet und alles, was ich hatte an Geld, ist da direkt reingeflossen. Es ist wie jede andere Sucht. Wenn du heute einen Obdachlosen siehst, der 100 Euro am Tag für irgendwelche Crack, Heroin oder du fragst du dich auch, wie schafft er das? Du schaffst es irgendwie. Du fängst an zu lügen, du fängst an, Geld hin und her zu schieben, was dir nicht gehört. Ich habe damals zum Beispiel auch viel mit Materialgeld immer hin und her geschoben.
Das heißt, du hast von deinen Kunden gesagt, das und das wird so und so teuer sein. Ihr müsst aber jetzt schon mal eine Anzahlung machen.
Genau.
Und mit der Anzahlung bist du direkt. Dü, 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 dü. Es gab ja immer einen im Emsland, ne? Immer wenn du einen Döner oder eine Pommesbude.
Ja.
Einer saß immer an so einem Automaten mit diesen Drehdingern.
So und bescheuert.
Dü, dü, dü. Du weißt, wovon ich spreche,
es
ne?
Es ist so bescheuert. Und es wurde auch mit den Jahren natürlich immer schlimmer, ne?
Was glaubst du denn, warum?
Adrenalin. Erstmal. Erstmal war es Adrenalin und. Ey, die hatte immer auf. Egal wann, ich konnte immer irgendwo hin, ich hatte immer was zu tun, ich hatte nie Langeweile.
Aber war es auch irgendwie eine Flucht vor vielleicht dem Leben, wo einem etwas fehlt oder dies und das? Und weil du sagtest vorhin, mit der Polizei sagtest du ja, du wolltest jemand sein. War es vielleicht auch dieses Gefühl, dass du in so einem Moment, wo du vielleicht dann gewonnen hattest, das Gefühl hattest, hey, das ist jetzt für mich irgendwie ein Stillen, oder es ist ja eine Illusion. Ne?
Es ist absolut eine Illusion und hundertprozentig war das auch eine Flucht. Also
man gewinnt am Ende nie.
Du
ne?
gewinnst nie und wenn du gewonnen hast, dann hast du so lange weitergezockt, bis das Geld wieder alle war oder hast es auf den nächsten Tag verteilt. Dann musst du dir überlegen, das frisst ja auch alles unwahrscheinlich viel Zeit, wo warst du? Wo ist denn das Geld schon wieder geblieben? Und das ist sehr, sehr ein stressiges Leben. Sehr stressig.
Wie hast du dich da rausgeholt? Also wie konntest du...
Aus der Spielsucht?
Ja.
Da habe ich mehrere Anläufe gebraucht. Also ich habe recht schnell gecheckt, dass ich spielsüchtig bin und dass ich wie eine Fernbedienung da immer wieder lande und das auch nicht im Griff habe. Und irgendwann nach vielen Versuchen habe ich gewusst, okay, ich muss jetzt aufhören, sonst muss ich in eine... Ja, wie heißt das...
psychiatrische Hilfe oder sowas,
genau,
therapeutische Hilfe.
Aber stationär. Und ja, davor hatte ich so viel Angst, dass ich wieder
Suchtklinik oder sowas, ich
dass
weiß
ich wieder kaserniert werde. Dass ich
interessant. Und ja, das hat dir so eine Panik, das hast dich wahrscheinlich selber sperren lassen dann, ne?
Genau.
Kann man ja machen, ne?
Ich bin mit ganz vielen Zetteln in die Umkreis 30, 40 Kilometer in jede Spielhalle und habe mit meinem Foto drauf mir selber Hausverbot gegeben. Und dann war mein Stolz zu groß, da wieder reinzugehen. Und 40 Kilometer, wenn du auch einen Partner zu Hause hast, du kannst diese Zeiten nachher nicht mehr überbrücken. Und das war der Plan.
Wusste das deine Partnerin?
Ja. Grundsätzlich habe ich Tage später immer versucht, dann ehrlich darüber zu sein, was passiert ist. Aber ich habe auch viel gelogen damals. Es ging gar nicht anders.
Und dann gab es ja irgendwann den Moment, wo es, glaube ich, einer Freundin von dir irgendwie nicht so gut ging oder so. Und du hattest deine Gitarre, von der du ja vorhin schon erzählt hast. Und dann hast du irgendwie ein Lied für sie geschrieben. Aber obwohl du früher eine Rampensau warst, warst du ja irgendwann eher so ein bisschen schüchtern, ne? Warum war das so?
Ja, also ich habe, als ich 17 war, auf dem Ponyhof gab es eine Frau, ein Mädchen, in die ich mich total verliebt habe. Und ich habe so einen Talentwettbewerb mitgemacht in Palen. Und ich konnte leider, weil die auch sich entschlossen hat, an dem Tag dahin zu fahren, konnte ich nicht singen. Und das hat sich so schrecklich angehört. Und ich habe mich total blamiert in meinen Augen vor über 1000 Leuten. Und das war so prägend für mich, dass ich mir geschworen habe, nie wieder eine Bühne zu betreten.
Ja, ist schlimm. Ich kenne das auch, wenn man irgendwo auftreten muss und da ist jemand, den man echt gut findet oder so. Also so, wenn man selber noch so unsicher ist. Was geil ist. Ist
alles
wenn man,
schiefgegangen an dem Tag.
Ja, ja, aber was natürlich geil ist, ne, du spielst ja, glaube ich, auch Waldbühne Berlin oder so, 20.000 Leute. Wenn du natürlich weißt, ja, wir voll alles unter Kontrolle und dann sagt man, ja, komm doch vorbei, ne, dann ist easy, ne. Mhm. Aber wenn man gerade so am Anfang ist, Hölle. Ne?
Also ja, es ist das, also hat sich so schlimm angehört und dann gab es auch noch so ein Solo-Teil, wo ich dann mit meinem Feuerzeug die Leute animieren wollte, dass die ihre Feuerzeuge und dann ging mein Feuerzeug nicht und hör auf. Also das war wirklich so grausam.
Wir sind Kinder aus den 80ern, wir wissen noch, dass man bei Konzerten Feuerzeuge so gezogen hat und seine Flossen verbrannt hat und dann hast du dieses Lied geschrieben für deine Freundin und dann kam die irgendwie zu dir, aber weil du da auch so schüchtern warst, hast du dich auf die Toilette gesungen und dann hast du ihr von der Toilette aus
Im
Dunkeln?
Ja.
Ja, ein bisschen doof, wenn man die Griffe nicht...
Ich habe ja nur 3 Griffe, also ach so. Das war jetzt nicht so schwierig. So. Ich habe auch auf der Toilette gesessen, weil der Hall da besser ist und ich mir...
Das finde ich ist aber ein grundsätzliches Problem, über das wir jetzt auch reden könnten. Ey, ich finde, das ist der falscheste Raum, wo man Kacheln benutzen sollte, ne? Weil es ja alles lauter macht, ne? Und genau in diesem Raum möchtest, also wenn ich gerade Gitarre spielst, möchtest ja eben nicht, dass alles lauter ist, weißt du? Wo du sagst, okay, Bodenfliesen kann ich noch verstehen, ne? Damit man, wenn du mal irgendwie daneben liegst, so wegwischen kannst. Aber der Rest sollte doch einfach irgendwie gedämpft sein, weil es ist immer der Albtraum, weil jeder, ich sag mal, furzt, ja? Und wenn du dann bei Bekannten vielleicht auf der Toilette bist und ein kleines Problem hast, ist ja gleich 15 Mal so laut durch die Kacheln, ne? Du hast dann auf jeden Fall dieses Lied für sie komponiert, du hast das dann ihr vorgespielt und es ging, glaube ich, darum, dass sie sehr viele Probleme hatte, aber irgendwie nach außen dann immer sehr positiv war, ne? Und das hieß Die, die immer lacht,
genau.
Ne?
Ist die eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht.
Und dann hast du, glaube ich, auch das irgendwie professionell im Studio so aufgenommen, aber einfach auch nicht mit irgendwelchen Ambitionen oder so, ne? Einfach so.
Und
so
auch nicht professionell, das war wirklich ein Hobbymusiker, der das in seinem kleinen Tonstudio zu Hause dann
aber
gemacht
so einfach,
hat.
Dann hast du das auf eine CD gepresst und dann hast du aber in dem Moment, in der Zeit hast du als Malerin gearbeitet, ne?
Genau.
Genau. Und dann... Irgendwann gab es dann Feedback.
10 Jahre später muss das ungefähr gewesen sein.
Und was war das genau, das Feedback?
Also erstmal habe ich selber auch gemerkt, weil ich habe davon ein paar mehr CDs brennen lassen und habe die auch ab und zu mal, da wo ich aufgelegt habe, mal gespielt, nur um zu gucken, wie es ankommt. Ich musste ja nicht sagen, dass das mein Lied ist. Ich weiß, also ich bin dann mit nicht so umgegangen, dass ich gesagt habe, ich schicke das jetzt irgendwo hin oder sowas. Ich habe zwar gedacht, wenn das mal irgendwie durch irgendeinen blöden Zufall öffentlich wird, dann steige ich bestimmt auch in die Charts ein. Das habe ich immer gesagt.
So einfach so wie so ein kindlicher Traum. Ja,
so ja aber auch wirklich wie so ein Witz. Ich habe immer gesagt, so, passt mal auf. Irgendwann landet der Song noch auf Platz 1. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch immer viel angehört, dass ich ja nichts aus meinem Talent so mache, aber...
Was war denn dein Talent?
Ja, ich glaube, schon auch singen war schon auch mein Talent oder so handwerkliche Geschichten, so dass... Ich konnte immer schnell mir Sachen aneignen und viele haben dann immer gesagt so, oh Mann, wenn ich das könnte, würde ich da mehr draus machen. Aber es ist auch mal leichter gesagt als getan. Ja, und dann ist es tatsächlich irgendwann passiert, dass es bei YouTube von irgendjemandem hochgeladen wurde, den ich auch nicht kenne. Also ich habe es nicht mal selber bei YouTube reingeladen.
Wie hat der denn, wie ist er denn an den Song gekommen?
Ich denke mal durch die CDs, die ich verschenkt habe. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht, so 20, 30 CDs insgesamt habe ich verschenkt. Und das wurde dann wahrscheinlich wieder...
Aber warum hast du es mal einfach so? Oder hattest du Hoffnung schon, als du die verschenkt
hast? Nee, ich habe ja am Anfang hatte ich ja ein paar mehr CDs gebrannt. Ja. Und habe die so an meine Freundin, für die ich es geschrieben habe, natürlich. Ja. Und ihre Mama wollte eine haben. Und so ging das dann weiter, dass ein paar Leute davon auch wussten. Und die wollten gerne auch das Lied dann haben.
Wollte ich gut fanden.
Ja, und ich wollte auch eine CD auf jeden Fall als Erinnerung behalten. Und so kam das, dass das trotzdem vervielfältigt wurde.
Der ja, und wer hat das hochgeladen?
Ich weiß es bis heute nicht. Ein paar Jahre später haben das dann Stereo Act gefunden.
Ist ein DJ-Team oder wer ist
genau, das? Genau, das ist ein DJ-Team. Ich wusste das damals auch nicht. Bis meine beste Freundin mich angerufen hat und gesagt hat, ey, dein Lied, das ist hier bei YouTube, da ist jetzt eine Radioversion. Ich so, wie eine Radioversion? Gar keinen Plan von gar nichts. Ich dachte, jetzt hat mir jemand mein Lied geklaut. Da gibt's aber Ärger. So, und dann habe ich die beiden angeschrieben. Über Facebook habe ich...
Und die hatten das nur so einfach so einen Remix gemacht, oder was?
Die sind selber als DJs schon unterwegs gewesen damals und haben davon einen Remix gemacht, genau.
Und haben den einfach hochgeladen.
Genau, durften sie eigentlich auch nicht.
Die haben vergessen, dass du 4 Monate bei der Polizei warst. Das haben die
ja, nicht. Ich habe einfach gar keine Ahnung gehabt damals, ne? Was man darf und was man nicht darf. Aber ich habe mich gut mit denen verstanden direkt.
Aber du hast die kontaktiert und gesagt, einfach mal gefragt, ey, was ist da los?
Genau.
Und fandest du das gut, was du gehört hast?
Ja, die haben da so 1-2 Sachen drin gehabt, mit denen ich nicht einverstanden war, die ich richtig doof fand. Ich weiß noch, dass ganz am Anfang immer so ein Oh Baby kam. Und ich fand das halt so richtig, richtig doof. Nee, aber wir haben uns dann ausgetauscht und die haben auch gesagt, die nehmen das raus, was ich blöd finde und ob ich da Probleme mit hätte, wenn die das veröffentlichen. So. Und für mich war die Geschichte damit auch schon wieder fast
erledigt. Aber du bist ja Urheber von dem Lied gewesen, ne? Das heißt, du hast die Musik komponiert und den Text.
Genau.
Und die haben gesagt, wir wollen es veröffentlichen.
Mit dir zusammen, also mit mir zusammen.
Ja, und
also,
wie ging das dann?
Ich weiß, dass sie damals auch schon ein kleines Label hatten und die wollten das dann über Konto rausbringen.
Kenne ich, ein Hamburger Label, glaube ich, ne?
Genau.
Und dann wurde das groß?
Riesig, also es ist bei YouTube reingesetzt worden. Und über Kontor. Und ja, die haben natürlich auch sofort eine wahnsinnige Aufruferzahl. Und ich habe gedacht, ist doch cool, wenn das jetzt hier in die Charts geht. Dann ist es auf Platz 98 eingestiegen. Und das hätte für mich schon gereicht, um mir das einzurahmen. Ne?
Wo war es denn am Ende?
Auf Platz 2. Über Wochen, ganz viele Wochen. Und
du warst, glaube ich, 60 Wochen in den deutschen Charts. Und es hatte am Ende 140 Millionen Klicks oder so, der Song.
Ja, mittlerweile ist Diamantenstatus, das ist ja heutzutage wirklich so super selten, das ist irre.
Aber dann gab es auch richtig viel Geld.
Ja.
So GEMA, dann noch von der Plattenfirma für die verkauften Singles. Weil ich kann mir vorstellen, dass ja, so ein das Klientel, das. Wie würdest du den Song, ist das ein Schlagersong? Wie würdest du es selber bezeichnen?
Also ich werde so oft gefragt, was das eigentlich so für Musik ist. Der Song ist für mich schon Schlager.
Und weil ich glaube schon, dass dieses Klientel, ne, so die Schlager hören, viele Leute noch auch CD-Player und so haben, ne? Also ganz anders als jetzt vielleicht bei einer anderen Musik, aber gerade im Partykeller oder was weiß ich wo, ne? Das ist wirklich noch.
Weißt du, warum ich Schlager-Sängerin geworden bin?
Nee, weil aber es würde mich interessieren. Ja, ist ja ein Schlager-Podcast.
Ich hab damals gedacht, wenn ich kurzfristig Erfolg habe, dann lasst mich doch in die Schlagerschiene gehen, weil die Leute, die kaufen auch noch eine CD, so eine Pop-Geschichte oder da musst du ja riesig groß sein. Und ich habe gedacht, das wird sowieso nicht Ewigkeiten erfolgreich sein und dann wäre das doch toll, wenn die wenigstens die CD auch kaufen. So.
Und dann gab es diese Angebote, Auftritte so für 1500 Euro. Wo war das? So Diskotheken, Großraumdiskotheken?
Diskotheken, Skihütten. Also wirklich die ganze Ochsentour, die man sich so vorstellen kann.
Und hast du dann gemacht?
Habe ich gemacht und ich hab Blut und Wasser geschwitzt, wirklich. Ich bin vor den Auftritten fast in Ohnmacht gefallen, weil ich so viel Lampenfieber hatte. Aber ich wollte unbedingt das Geld verdienen. Unbedingt, komme was wolle. Und da habe ich gedacht, das halbe Jahr ziehe ich das durch.
Und hast du gemacht?
Habe ich gemacht und ich habe mich immer schön mit Wodka abgeschossen davor. Hier habe mir richtig die Lampen ausgeschossen.
Du, solange du davor nicht in die Spielothek gefahren bist und Lego geklaut hast, ja, ist das auch okay. Wobei, das kann einem dann auch zum Verhängnis werden, ne, wenn, ja, du dann zu viel Wodka trinkst.
4-5 Monate habe ich das 5-mal die Woche bestimmt gemacht.
Und
so
du
viele
immer
Auftritte.
In Kombination dann mit immer sich...
Immer abschießen, ja. Und dann habe ich gedacht, ey, so kann es nicht weitergehen. Willst ja nicht in die nächste Sucht hier abglitschen. Und dann war der erste Auftritt nüchtern. Da, ich habe wirklich so gezittert. Ich konnte mein Mikro nicht gut festhalten. Und es ist halt eine Übungssache. Und heute, Gott sei Dank, erledigt auch.
Es ist trotzdem immer wieder eine Kraft, die man aufbringen muss, ne? Auch dieses, wirklich dieses Furchtlose, ne? Und ich meine, was du alles erlebt hast, gab es irgendwann sowas, wo du, weil das ja alles, weil du gerade auch sagtest, als du in der Spielhalle warst, fühlst du dich wie ein armer Willi oder sowas, hast du gerade gesagt, gab es irgendwo auch, wo die Gefühle irgendwie so negativ wurden, dass du Depressionen hattest?
Habe ich auch zwischendurch immer mal mit zu kämpfen. Ich glaube, das ist einfach eine Geschichte, wenn du ein sehr sensibler Mensch bist, ich bin sehr sensibel, dann nimmst du auch viele Sachen so auf und kannst sie auch nicht direkt immer gleich bearbeiten, weil das auch sehr schnelllebig ist, der Job, in dem ich drinne bin gerade. Ja, und dann staut sich einiges an, da muss man sehr viel geistige Hygiene auch betreiben, die manchmal auf der Strecke bleibt.
Hast du dich vielleicht mit dem Song selbst gemeint? Also gerade diese Single, die immer lacht. Also
heute
auch,
würde ich sagen, ja. Also ich hätte das vor 5-6 Jahren, hätte ich noch gesagt, nee, das war ja für meine Freundin. Aber ich sehe da schon viele Parallelen auch. Also natürlich, du hast auch ganz oft dieses Schauspiel, was du tätigst, ohne das auch selber zu merken. Nur damit du nicht angreifbar bist für jemanden zum Beispiel oder dass du keine Schwäche zeigst. Doch, finde ich mich selber auch drin wieder.
Die Freundin, für die du das Lied geschrieben hast, wie heißt sie?
Jenny.
Jenny. Hast du mit ihr noch Kontakt heute?
Ja, tatsächlich ja. Und wir machen ab und zu eine Hunderunde. Sie hat auch einen großen Hund. Und bei uns in der Gegend kann man immer schön in den Feldern spazieren gehen. Und das machen wir nicht sehr oft, aber schon auch stetig trotzdem.
Schön. Meine allerletzte Frage ist, du musst sehr schnell bitte antworten, ohne groß zu überlegen. Welches Lied, was es schon gibt, hättest du gerne gesungen und komponiert?
Talking About a Revolution von Tracy Chapman.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war Polaks Schlagertalk. Heute mit Kerstin Ott. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert, bewertet und uns auch gerne weiterempfehlt. In Polaks Schlagertalk habe ich außerdem zu Gast Roberto Blanco. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Folge jetzt in der DLF Audiothek-App hören. Ich bin Oliver Polak. Alles Gute.